HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen ist eine Menschenaufspürerin, sicherlich auch eine Menschenkennerin. Eine Frau, die verschollene Kinder, Ex-Partner, Pflegeväter, Stiefväter, leibliche Väter und Mütter sucht, die verlorene Jugendliebe wiederfindet und heute mein Gast. Guten Morgen, Susanne Panther.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
So, Parkplatz gesucht und schon gefunden. Schon mal nicht schlecht für eine Menschenaufspürerin, oder?
Ja, Sonntagmorgens keine Kunst.
Keine Kunst. Menschen kennen Menschen. Wir leben zusammen, wir lieben Menschen, wir haben emotionale Verbindungen. Was macht eine Menschenaufspürerin?
Im Prinzip macht eine Menschenaufspürerin die verloren gegangenen Verbindungen wieder zu kitten. Also wenn man jetzt mit Menschen eine Verbindung hat, ist es wunderschön. Und wenn man sie aber nicht mehr hat, dann entsteht schon die Sehnsucht, das zu aufzufüllen wieder, dieses Loch.
Aber es gibt ja auch vielleicht einen Grund, warum die Verbindung gekappt ist.
Ja, dieser Grund ist auch ein großer Teil meiner Arbeit. Deswegen heißt es auch Herkunftsberatung und nicht nur Suchdienst, weil Suchen und Finden, das ist ja die eine Sache. Aber der Bereich, der genau dieses Thema nämlich betrifft, warum ist es denn dazu gekommen und warum sind diese Verbindungen abgebrochen, der nimmt schon einen großen Raum ein. Also da geht es so um alte Akten, die man herausfinden kann, wo auch drinstehen könnte, warum eine Ehe geschieden wurde und warum man einen anderen Vater bekommen hat, als er eigentlich biologisch der Vater ist und ja, verschiedene Dinge.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie Lust haben, Verbindungen zu knüpfen?
Also eigentlich gemerkt habe ich das wahrscheinlich schon als kleines Kind. Mein allererster Berufswunsch war Archäologin.
Das ist ja auch Kratzen, Suchen, da braucht man Geduld und muss sich jetzt, beugen Sie sich wahrscheinlich häufig über Aktenberge, aber da muss man dann über Geröll und Steine sich beugen, das ist lustig.
Ja, aber halt längst verloren geglaubt, es halt zu heben. Und das ist weitergegangen eigentlich dann über den Berufswunsch, Journalistin zu werden. Das war auch also ein Wunsch.
Hat auch was mit Recherchieren zu tun und Suchen. Manchmal ist es auch eine Puzzlearbeit. Ja,
genau. Aber dass es so das geworden ist, was es jetzt eigentlich ist an Arbeit, das ist erst ganz spät entstanden. Eigentlich, nachdem ich mit der Arbeit schon begonnen hatte, ist erst entstanden, dass einfach Familienangehörige einander suchen und Familiengeheimnisse gelüftet werden.
Der Bäcker braucht vielleicht eine Backstube. Der Banker braucht seine Karte, um die Bank betreten zu können und dort sein vielleicht Eckbüro, die Aussicht zu genießen auf die Frankfurter Bankentürme. Was brauchen Sie? Was sind Arbeitsgrundlagen, die auf keinen Fall fehlen dürfen? Wenn Sie sagen, das ist ein typisches Arbeitsmittel für mich, das habe ich irgendwie immer dabei oder das brauche ich?
Ja, also das, was ich immer dabei habe und brauche, ist ein klarer Kopf und ein großes Herz. Ja. Das habe ich immer dabei. Und jetzt an Mitteln so für die technische Seite, da an Drucker, Internet, Briefmarken, Umschläge, die aus Büttenpapier sind, ein Füller, wo ich die Adressen draufschreibe, damit es nicht als Werbung oder als irgendwie Geschäftsbrief vielleicht weggelegt
oder Rechnung oder gleich Rechnung versteckt wird in der Schublade. Achso, ja. Dann schreiben Sie noch richtig Briefe und dann auf dem guten Papier, dem geschöpften Bütten.
Ja, also die Umschläge. Ne? Der Brief ist schon gedruckt auf normalem Geschäftspapier, aber dieser Umschlag muss schon signalisieren, hier ist was drin, was ist privat und persönlich und wichtig.
Dann machen wir den Umschlag gleich mal auf. Ich freue mich, Susanne Panther, dass Sie mein Gast sind heute. Dann machen wir den Umschlag doch gleich mal alle zusammen auf. Ein Beruf, Ihrer Beruf, der eigentlich nicht so ist wie jeder andere. Und was brauchen Sie, liebe Susanne Panther? Ja, einfach eine große Portion Einfühlungsvermögen. Sie sind heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Sie suchen nach vermissten Geschwistern, weggezogenen Klassenkameraden und all den anderen Menschen, die im Laufe unseres Lebens wir immer mal wieder aus dem Blick verloren haben, die wir aber wieder treffen möchten, weil wir ihnen vielleicht noch was zu sagen haben. Mein Gast des Tages ist die Herkunftsberaterin und Menschenaufspürerin Susanne Panther. Sie bringt Familien, Freunde, Kinder, Ex-Partner wieder zusammen, die sich aus den Augen verloren haben. Sie sagt, ein großes Herz brauche ich auf jeden Fall für diese Tätigkeit. Sicherlich auch ein Telefon, vor allen Dingen auch einen klaren Kopf. Aus dem Augen, doch aus dem Herzen, wie ich Menschen zusammenbringe, die vom Schicksal getrennt wurden, heißt ihr aktuelles Buch, das gerade erschienen ist. Nochmal guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
dass Menschen sich verlieren. Wir haben gesagt, es gibt ja dieses Netz, das soziale Band, was wir alle hegen und pflegen, die einen mehr, die anderen weniger. Wenn das zerrissen ist, warum macht man sich nicht alleine auf die Suche, sondern nimmt Frau Panther, die Menschenaufspürerin, in Anspruch?
Das Buch Aus den Augen, doch im Herzen, da sind Geschichten drin, die das ganz gut zeigen. Die Gründe, warum man mich da in die Spur schickt, sage ich mal, sind manchmal gar nicht so auch in den zerrissenen Banden, was jetzt das Suchen betrifft, der Grund. Sondern es ist oft auch einfach diese Hürde, nach so langer Zeit wieder zu sagen, hallo, hier bin ich möchte gerne wieder Kontakt haben.
Also es ist Scham, es ist vielleicht ein nicht aufgeräumter, gereinigter Konflikt oder welche Steine liegen im Weg, weil man diesen Schritt nicht gehen kann?
Genau, nicht aufgeräumter Konflikt ist sehr gut ausgedrückt. Also meine Berufsbezeichnung ist ja auch Mediatorin, also Aha. Das ist mein Beruf und das ist im Prinzip die Arbeit. Also eine Mediation ist ja nochmal technisch was Spezielles, aber im Prinzip sind das so die Bausteine, dass einfach diese beiden Parteien miteinander wieder verbunden werden und ja, der Konflikt aufgeräumt wird.
Wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von kleinen Steinen in dem Buch, die vielleicht im Weg liegen können, was würden Sie sagen, ist was Typisches und eher ein kleines Geröll, über das wir klettern müssen, um auf einen Menschen, mit dem wir in einer anderen Lebensphase viel Zeit geteilt haben, wieder zugehen zu können?
Also ein kleines Steinchen ist sicher die Zeit. Die Zeit ist ja relativ und das Schöne ist, dass also dem einen kommt diese Zeit wie ein riesen Berg vor und der andere, der denkt vielleicht, ach, so ein kleiner Kiesel, das ist doch leicht weggekickt und dann hat man wieder eine schöne Verbindung. Andere Themen können aber auch Kränkungen sein, also damit habe ich viel zu tun oder auch Scham. Das sind eigentlich so.
Weil was passiert ist zum Beispiel?
Also bei Kränkungen halt, dass der eine den anderen verlassen hat, vielleicht auf eine unschöne Art. Der
Betrug.
Ja, solche Sachen, mit dem besten Freund losgezogen und dann irgendwann halt gedacht, okay, Mensch, das war jetzt doch nicht so fein und sich entschuldigen wollen. Und
das heißt, wenn das Telefon bei Ihnen klingelt, hat auch jemand einen ganz schönen Rucksack dabei oder eine Seelenlast.
Ja, ich habe immer großen Respekt davor, wenn jemand sich auf den Weg macht, das wirklich anzugehen, das Thema, weil das ist kein Spaziergang. Also das ist schon oft, sind es auch längere Gespräche, die dann geführt werden. Deswegen hat auch bei jeder Suche ist auch ein Vorgespräch nötig, wo man dann mindestens eine Stunde miteinander spricht über das Thema. Also ich sehe mich da nicht als Therapeutin, sondern das ist eher so eine...
Das wäre ja auch nicht Ihre Aufgabe oder
Nein.
Das ist ja auch nicht Ihre Ausbildung. Zwar sind Sie Mediatorin, also Sie können Wogen glätten und schlichten und gucken, dass man sich auch wieder die Hand reicht. Aber Sie sind ja keine Psychologin oder Analytikerin.
Richtig, ja.
Und warum ist Ihnen dann das Gespräch trotzdem wichtig? Weil Sie wissen, da kann ein ganz schöner emotionaler Hammer schlummern. Oder kann es auch sein, dass manchmal erstmal was ganz harmlos anfängt? Hallo, ich will meinen Stiefvater in Amerika wiedersehen und plötzlich geht die Bombe hoch.
Ja, das passiert tatsächlich manchmal, dass man eine kleine Suche erwartet und dann plötzlich kommt heraus, dass aber jetzt doch der Großvater, also es gibt eine Ablehnung und dann kommt heraus, dass der Großvater, der Vater des Gesuchten ist, eine sehr tragende Rolle im Dritten Reich hatte. Mhm. Und was ich halt in diesen Vorgesprächen mache, ist mir das System anzugucken, also so ein Familiensystem.
Was heißt das System?
Also man kann sich das so vorstellen, dass in einer Familie, wenn man die ganzen Familienangehörigen sich an einem Mobile hängend vorstellt, dann ist dieses Mobile alle, die dazugehören, das kann auch eine Nanny sein oder jemand, der einen wichtigen Einfluss hatte auf die Familie, alle, die da dranhängen und zusammen irgendwie eine Verbindung haben, sind das System. Und da muss ich mir das ganze System natürlich sichtbar machen, weil ich ja da dran rumfummel und da jemanden dranhänge oder vielleicht sogar...
Genau, dann könnte auf einmal die rechte Seite viel schwerer sein als die linke und dann ist das Gleichgewicht... Durcheinander. Also wenn sich einer aus diesem Mobile, wenn ich Sie richtig verstehe, auf die Reise begibt, kann alles ins Schwanken geraten.
Ja, dann sind alle berührt.
Oh mein Gott, Sie müssen Nerven aus Drahtseilen haben.
Ja, aber es ist ja auch eine schöne Aufgabe. Also ich finde das gar nicht so nervig.
Was begeistert Sie dran? Ich meine, Sie haben so viele Fälle schon gelöst. Einige wenige blieben sicherlich auch ungelöst, aber was ist das, was Sie im Kern immer noch fasziniert? Was ist Ihr Feuer?
Also wenn die Menschen anrufen, hatten sie gesagt, tragen sie einen schweren Rucksack.
Mhm.
Und was mich erfüllt, ist, diesen Rucksack zu erleichtern. Ich nehme ja die Sachen nicht an mich und ich bin ja dann nicht schwerer geworden, sondern ich helfe den Menschen, diesen Rucksack etwas leichter zu machen. Und das ist unheimlich erfüllend. Das ist sehr schön.
Und Susanne Panter, Sie bleiben mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Sie spüren Menschen auf, Sie lösen alte Konflikte und führen oft Familien wieder zusammen. Und das ist eine emotionale Reise, auf die Sie eben gemeinsam mit Ihren Klienten gehen. Diese Reise kann manchmal ganz schön lange dauern, denn da arbeiten ja viele Rädchen zusammen, wie Sie gerade auch schon gesagt haben. Dazu kommen noch Ämter, Archive, Behörden. Wir bleiben im Gespräch und Sie heute mein Gast des Tages. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Susanne Panter ist mein Gast heute. Sie bringt Menschen wieder zusammen, deren Lebenswege sich aus welchen Gründen auch immer getrennt hat. Und viele Menschen, glaube ich, in unserem Land spüren den Schmerz, ihren Vater nicht zu kennen. Sie wachsen ohne Vater auf. Und Susanne Panter versucht zumindest, diesen Menschen, die einen Teil ihres Lebens ohne Vater verbracht haben, wieder zusammenzubringen. Kinder und Väter auf eine ganz vorsichtige Art. Eine sensible Annäherung ist das. Frau Panter, warum müssen Sie gerade so häufig nach Vätern eigentlich suchen?
Also ein Grund ist wahrscheinlich, dass Vaterwerden halt auch sehr leicht passieren kann. Also die Umstände, wie man Vater wird. Also wenn man beim Biertrinken Vater werden würde, würde man wahrscheinlich auch mehr Väter haben. Also es ist gerade in der früheren Generation gar nicht so abwegig. Also es war eine Generation, die nicht aufgeklärt war. Also es war tatsächlich nicht bekannt, ob man vom Sex schwanger werden kann oder die Frau. Das ist manchmal passiert und dann haben auch die
Mütter... Wir klären mal kurz auf. Ja, man kann schwanger werden von Sex.
Genau. Also
in einer bestimmten Fruchtbarkeitsphase.
Also es war früher wirklich nicht so bekannt. Also ich habe mit Müttern gesprochen, die eine schwere Zeit hatten deswegen, weil sie halt dieses Missverständnis hatten, dass sie nicht wussten, dass sie schwanger werden können. Und auch kein Sex vor der Ehe war sehr verbreitet. Und die Frauen haben auch gedacht, naja, wenn der mit mir schläft, dann will er mich auch heiraten natürlich.
Also falsche Erwartungen. Das heißt dann aber, man muss ja schon ein bisschen Lebenserfahrung und Jahresringe mit sich bringen, wenn man dann sagt, ich möchte wissen, wer eigentlich mein Vater ist. Manchmal kann es ja vielleicht auch gesundheitliche Gründe haben. Man will natürlich auch wissen, familiengeschichtlich, wer war dieser Mensch, der mich auf diesen Planeten geschickt hat. Sind die Personen, die sich dann bei Ihnen melden, eher älter?
Die meisten Klienten sind über 40. Also die haben tatsächlich die erste Lebenshälfte fast schon hinter sich und haben den Kopf auch frei für Fragen wie, woher komme ich, was habe ich für Gene? Also haben öfter auch die Frage vielleicht von Ärzten schon gehört, was haben sie für erbliche Vorbelastungen in der Familie? Das ist natürlich sehr quälend, wenn man dann gar nichts antworten kann. Und es sind auch Fragen, die ja eigentlich sehr subtil ein Leben lang einen begleiten, und bis man die mal so ein bisschen auch an der Oberfläche hat und bewusst hat, das dauert einfach eine Weile. Also man muss auch Energie dafür frei haben. Die Kinder sind dann vielleicht aus dem Haus und man kann einfach sich dieser Sache dann zuwenden, die einen eigentlich schon lange aber belastet.
Also sagen wir mal, Selma oder Heike, beide Anfang 40, melden sich bei Ihnen und wollen den Vater finden. Was passiert dann? Dann haben wir dieses Vorgespräch, was Sie eben schon erwähnt haben, so eine Art Kennenlerngespräch. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine Honorarvereinbarung, denn ganz ehrenamtlich machen Sie das ja auch nicht. Und was passiert dann? Was brauchen Sie an Anhaltspunkte? Ein Ausweis, ein Geburtsdatum? Sowas kann ich mir vorstellen, ist ja manchmal gar nicht dann vorhanden.
Also am allerliebsten ist es mir natürlich, wenn ich einen Namen und einen Nachnamen habe, eine alte Adresse oder ein Geburtsdatum, ist aber in den seltensten Fällen der Fall.
Also es kommen Frauen oder Männer auf Sie zu, die sagen, ich suche meinen Vater und haben keinen Namen.
Ja, kommt auch vor. Also ich versuche, die Daten zu bekommen, die verfügbar sind. Und das ist dann halt der Anhaltspunkt. Also wenn jetzt jemand einen Vornamen und einen phonetisch bekannten Nachnamen hat, also weiß von seiner Mutter, aber er weiß, dass das wohl der Chef gewesen ist von der Mutter und er weiß, wann und wo die Mutter gearbeitet hat, dann ist halt die erste Recherche zu überprüfen, wer war in dieser Abteilung in der Zeit der Chef. Und dann habe ich halt die ganzen Daten und kann den dann suchen.
So. Aber bekommen Sie denn immer Antworten auf Ihre Fragen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn Sie sich jetzt 30 Jahre später im Unternehmen melden, 40, manchmal 50 Jahre später, gibt es das Unternehmen vielleicht gar nicht mehr, Alles ist per Computer und die alten Akten aus dem Keller sind auch nicht alle eingescannt worden. Was machen Sie dann, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel gar nicht mehr existiert?
Also das ist tatsächlich manchmal der Fall. Und weil gerade auch bei Unternehmen haben wir es ja mit sogenannten Sozialdaten zu tun. Da gibt es einen sehr hohen Datenschutz. Und wenn jemand nicht beweisen kann, dass es der leibliche Vater ist, der gesucht wird, dann kann das auch mal am Datenschutz scheitern. Mhm. Es gibt allerdings auch manchmal Quellen, die das einen so ein bisschen umschiffen lassen.
Aha, jetzt kommen wir in den interessanten Bereich. Jetzt müssen Sie auspacken. Quellen, mit denen wir das umschiffen können. Ich bin neugierig.
Nein, wir bewegen uns natürlich im Rahmen des Datenschutzes, ganz klar.
Ich sehe jetzt so einen halbdunklen Hinterhof, Umschläge, Absprachen.
Nee, Umschläge, Absprachen, da bin ich nicht geeignet für. Das würde wahrscheinlich schon manchmal helfen.
So ein hochgeschlagener Mantelkragen, so ein bisschen Privatdetektive müssen Sie doch auch sein.
Wollen Sie eine 8 kaufen?
Ich kaufe eine 8.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Wege sind schon manchmal ungewöhnlich, die ich gehe. Also da habe ich eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle.
Okay, machen wir gleich. Ich spiele einen Song und dann erzählen wir die Geschichte, ja?
Ja.
Freue ich mich drauf. Wir trinken beide was und dann sind wir wieder da. Ich schlage mal meinen Mantelkragen hoch. Bis gleich mit Susanne Panther und Bärbel Schäfer. Unser Thema heute im hr3 Sonntagstalk ist die Suche nach den eigenen Wurzeln. Dafür ist man vielleicht nicht mehr 15, sondern schon 25 oder 40. Ein besonders spannendes Thema, wenn man zum Beispiel als Kind adoptiert wurde, wenn man nicht weiß, wer der leibliche Vater ist oder wo sich der Ex-Partner vielleicht heute so rumtreibt. Susanne Panther ist Herkunftsberaterin und Menschenaufspürerin. Und wir sind gerade stehen geblieben bei der Geschichte, dass Sie gesagt haben.
Also ich habe eine schöne Geschichte zu erzählen, wo ein bisschen daraus hervorgeht, wie absurd und komisch die Suchwege manchmal sein können. Also, da hat eine Dame ihren Vater gesucht. Da war dem Suchenden nur bekannt, dass es der Freund von einem Bruder war, einer Frau, die eine Kneipe geführt hat.
Der Freund von dem Bruder einer Frau, die eine Kneipe geführt
genau,
hat.
Genau, das sind dann so echt diese Wege. Und diese Frau, die die Kneipe geführt hat, war Holländerin. So, das waren also die Eckpunkte. Man wusste nicht, wie der heißt. Was sie auch wusste, ist, dass diese Frau aus der Kneipe immer Fleisch hatte, weil dieser Bruder in einer Fleischfabrik gearbeitet hat. Und das war damals also wirklich ein großes Thema. Der hat nicht immer dann Wurst und Fleisch mitgebracht. Das war damals sehr teuer.
Magere Zeiten.
Genau, das war so diese Zeit. Und dann hatte ich also die Situation, dass ich eine Telefonliste hatte mit ungefähr 20 Telefonnummern und stoisch jeden, den ich am Telefon hatte, gefragt habe, waren Sie mal Bedienung in der Kneipe oder sind Sie Besitzer der Kneipe gewesen, wo eine Holländerin gearbeitet hat, die einen Bruder hatte, der in einer Fleischfabrik gearbeitet hat?
Also, ich weiß nicht, ob ich Ihnen geantwortet hätte, aber wenn jetzt schon Leute anrufen und wollen mir einen neuen Telefontarif oder sonstige Sachen andrehen oder umfragen oder sonstiges, ist man ja auch immer so, nein, ich muss arbeiten, Entschuldigung.
Ja, ja, ja.
Obwohl bei der Frage, die ist so absurd, da wäre ich, glaube ich, an der Leitung geblieben.
Ja.
Wie reagieren die Leute, wenn sie anrufen mit solchen Fragen?
Also das, was Sie gerade beschreiben, passiert tatsächlich häufig, dass aufgelegt wird, kein Interesse, puff, weil ich auch so eine Stimme habe, wo man irgendwie denkt, ich könnte vielleicht auch irgendwie...
Callcenter.
Ja, und dann rufe ich natürlich nochmal an und entschuldige mich für die Störung und ich möchte Ihnen nichts verkaufen. Ich habe eine Frage, weil jemand jemanden sucht. Und dann in der Regel öffnen die sich auch. Also wenn es nicht irgendwie Gründe dafür gibt oder jemand völlig genervt ist oder andere Probleme hat, dann ist es schon möglich, mit den Menschen zu sprechen.
Sind Sie fündig geworden?
An dem aktuellen Fall kann ich es ehrlich gesagt noch nicht mal mehr erinnern. Das ist auch ganz absurd, auch die Geschichten in dem Buch. Ich bin so froh, dass es die da gibt, weil ich erinnere mich dann. Ich erinnere die Fälle, die bei mir aktuell auf dem Tisch sind.
Und ansonsten löschen Sie Ihre Festplatte. Ich glaube, das ist auch ganz gesund. sonst dreht man wahrscheinlich irgendwann durch. Aber wir haben vorhin noch mal gesagt, ein Klient ruft an und sagt, ich brauche Ihre Hilfe, Frau Panther. Dann habe ich vermutet, wie lange ist so ein Zeitfenster? Haben Sie einen Durchschnittszeitrahmen, bis Sie ein Ergebnis liefern können?
Also es gibt da keine feste Vereinbarung. Bis dann und dann habe ich das fertig, weil man nie weiß, an welche Archive man kommt oder was da los ist. Dann kommt Corona dazwischen oder sonst was.
Das hat Sie auch beeinflusst in der Tätigkeit?
Ja, ja. Also
warum?
So positiv und negativ. Die positive Seite war, als es keinen Kundenverkehr gab. Da haben also die Mitarbeiter auch Zeit gehabt, ins Archiv zu gehen und dort zu wühlen. Und die negative Seite ist, dass aber die Besetzung sehr schwach war teilweise oder auch wenige Mitarbeiter überhaupt zur Verfügung Verfügung stehen, die dann vor Ort sind, weil die dann auch im Homeoffice waren.
Aber das heißt, Sie sind auf das Wohlwollen angewiesen von Mitarbeitern, die Ihren Schreibtisch verlassen, die Ihren Computer, wo ja alles mittlerweile schön digitalisiert ist, verlassen und nochmal in die staubigen Archive runtergehen. Häufig ist es so.
Ja, meistens ist es so, dass sie da nochmal aus dem Weg gehen müssen. Aber sind es auch gewohnt? Also es sind ja auch teilweise Archive, die das einfach auch berufsmäßig machen.
Okay, und wenn Sie keinen Druck im Rücken haben, dann ist ein Durchschnitt vielleicht ein Jahr oder bin ich damit zu kurz?
Ja, nee, das ist eigentlich zu lang. Also wenn die Daten einigermaßen stimmen, dann müsste das so 3 Monate eigentlich dauern, 3-4 Monate. Im Moment dauert es fast 3 Monate, bis ich die Anfragen beantworte, weil ich einfach im Moment zu viel anfrage.
Es läuft einfach zu gut, Frau Panther.
Nein,
das Buch ist raus.
Zu gut,
Sie haben Interviews gegeben. Sie sind bei uns im Sonntagstalk. Was meinen Sie, was danach passiert?
Ja, ich bin jetzt schon, also die Frau Friedrich, die meine Co-Autorin ist, nochmal vielen Dank an Sie. Die
hat ja, Grüße auch an Frau Friedrich.
Ja, die hat das so toll geschrieben. Mhm. Bei mir hätte sich das alles so angehört wie ein Schulaufsatz wahrscheinlich. Aber die hat so viel Pressearbeit gemacht, dass ich jetzt wirklich viele Anfragen habe, die ich jetzt nach und nach alle nach bearbeiten muss, weil es sind ja alles individuelle Anliegen.
Okay. Ja. Mein Mitleid hält sich ein bisschen in Grenzen.
Aber die Frage zu beantworten, 3 Monate ist eigentlich so ein Durchschnitt. Also wenn alles normal läuft, sollte es 3 Monate dauern. Aber es kann auch mal ein Jahr dauern, wenn es einfach an irgendwelchen Hürden scheitert. Also die Zeit ist für mich jetzt kein, ich sage jetzt nicht nach einem Jahr ist fertig, jetzt mache ich nicht mehr weiter oder so. Ich mache so lange weiter, bis es fertig ist.
Also den Ehrgeiz haben Sie auch.
Ja.
Da beißen Sie sich dann fest wie so ein Wadenterrier, der nicht mehr loslässt.
Ich habe ein bisschen, glaube ich, eine Manie.
Wir müssen gleich noch mal klären, wenn man Familiengeheimnisse oder Sie hatten dieses schöne Bild des Mobiles verändert in einer Familienstruktur, weil Fragen auftauchen, die man ganz gerne klären möchte, dann wirbelt man natürlich Staub auf, Familienstaub nenne ich das jetzt mal. Und wenn man bei jemandem anruft und ihn oder sie, den Gesuchten, dann tatsächlich findet oder Ex-Partner, mit denen man eine emotionale Verbindung hat, dann hat der andere ja auch vielleicht ein Recht, Nein zu sagen. Ja? Und über dieses Nein würde ich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben dann so viel investiert. Und dann kommen diese 4 Buchstaben, N-E-I-N. So, und jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik. Und was nach dem Nein passiert, darüber sprechen wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, das ist Licka Lee mit I Follow the Rivers und dann noch Passenger, Let Her Go. Eine schnöde E-Mail bringt manchmal überhaupt nichts, landet vielleicht im Spam und ein Brief aus dem Laserdrucker, vielleicht landet dann ganz schnell ungelesen im Müll. Wenn Susanne Panther, mein heutiger Gast, sich auf die Suche nach Menschen macht, dann nutzt sie ganz unterschiedliche Tricks und Möglichkeiten. Zum Beispiel schreibt sie eine Adresse mit Tinte, also mit einem echten Füller noch, auf richtig schönes Büttenpapier. All das hat sie uns heute im HR3 Sonntagstalk schon erzählt. Aus den Augen, doch im Herzen heißt ihr aktuelles Buch. Frau Panther, was machen Sie denn eigentlich, wenn die gesuchte Person, die Sie ja finden wollen, gar keine Lust hat, sich zu vernetzen oder sich mit dem oder derjenigen zu treffen, die Sie engagiert hat, die den oder diejenigen eben sucht?
Ja, das passiert leider auch und das ist ja auch das gute Recht jedes Menschen und das ist auch der Grund, warum ich halt diese Briefe schreibe, damit derjenige erstmal auch drüber nachdenken kann. Mhm. Früher habe ich auch mal angerufen, aber das ist nicht so klug, weil genau wie mit dem Handyvertrag Anrufer, der kann das beste Angebot haben. Man sagt erstmal nein, weil man erstmal nicht so spontan irgendwas entscheiden möchte. Und das kann dann bei sowas halt dann auch passieren. Wenn der Brief dann da ist, dann hat derjenige erstmal Zeit. Und nach reiflicher Überlegung kommen aber einige tatsächlich zu dem Schluss. Nein, das möchte ich eigentlich nicht, aus verschiedenen Gründen. Und da ist es dann wichtig, diese Gründe möglichst zu transportieren. Also wenn derjenige dann bereit ist, diese Gründe zu erwähnen, zu sagen, irgendwie mitzuteilen, was ist der Grund, dann ist es für den, der sucht, halt auch möglich, damit abzuschließen.
Mhm. Aber das heißt, Sie sind ja die Mittlerin. Sie sind sozusagen wie bei so einem Burger, der Belag in der Mitte zwischen den beiden Brötchenteilen. Sie haben ja von beiden die Kontaktdaten und von beiden die Adressen. Das heißt, Sie dürfen dann ja auch nicht die Kontaktdaten austauschen. Ne?
Ja.
Also garantieren Sie dann eine Verschwiegenheit auch für das Gegenüber, was Nein sagt?
Also es ist eigentlich gar nicht so zentral, diese Daten, weil der Klient in der Regel jemand ist, der reflektiert ist und das auch nachvollzieht und dann nicht hinterher stalkt. Das wäre ja dann Stalking und das ist ein Straftatbestand. Und das sind in der Regel meine Klienten nicht. Also die arbeiten dann mit dieser doppelten Kränkung, sage ich manchmal, weil sie sind gekränkt, dass sie abgegeben wurden als Kind und dann wieder gekränkt, dass man den Kontakt zu ihnen nicht wünscht. Und das ist dann was, womit dann gearbeitet wird. Da ist also nicht so sehr zentral, jetzt die Daten zu schützen.
Was heißt das für Sie, dieses Nein? Das ist natürlich noch mal emotionaler für den oder diejenige, die sucht. Aber Sie sind ja auch auf eine Reise mitgegangen. Haben Sie dann Werkzeug in einem Werkzeugkasten, damit Sie dieses Nein etwas abfedern können?
Ja, also da ist sicher ein Werkzeugkasten entstanden, der mir gar nicht so bewusst ist. Also das eine Werkzeug ist die Plausibilität. Also dass der Klient wirklich verstehen kann und glauben kann, der Kontakt war wirklich da. Weil das ist auch manchmal leicht, sich dann eine Verschwörungstheorie zu basteln. Der Brief wurde abgefangen, derjenige weiß gar nicht, dass ich ihn suche. Das ist auch schon vorgekommen. Also diese Sicherheit dem Klienten zu geben, dass wirklich dieser Kontakt entstanden ist, das ist ein Werkzeug. Mhm. Und das andere ist halt zuhören und auch vielleicht an Therapeuten weitervermitteln. Die Gesuchten übrigens genießen schon auch einen Schutz. Also ich habe auch schon beraten, wie man eine Auskunftssperre erreicht. Also der Datenschutz ist schon wichtig, weil ich habe das vorhin so einfach gesagt, ja, das ist dann nicht so wichtig, aber für die Arbeit ist es dann für den Gesuchten nicht so erforderlich oft. Aber wenn es erforderlich wird, berate ich auch dahingehend, dass man seine Daten auch sperren lassen kann, dass halt nicht nochmal gefunden wird.
Okay, also das ist natürlich ganz wichtig, weil wir bewegen uns ja schon in einem rechtlichen Raum. Die suchen, der eine hat das Recht auf Privatsphäre, der andere hat vielleicht ein Informationsrecht oder das Recht, wie würde man das nennen, auf Herkunft? Gibt es so etwas oder wie würde man das nennen?
Ja, es gibt das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung.
Genau. Berufen sich darauf Ihre Klienten ganz häufig?
Ja, das ist auch die Rechtsgrundlage, auf derer ich die Auskünfte bekomme im Namen meiner Klienten. Mhm. Aber es gibt halt auch die Persönlichkeitsrechte, die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und die schutzwürdigen Belange der Betroffenen, um nochmal im Datenschutzsprech zu bleiben. Aber das sind die schutzwürdigen Belange, das ist ein guter Ausdruck dafür.
Ja, es ist ja auch schützenswert. Privatsphäre ist ja etwas ganz Besonderes. Und von daher glaube ich, dass man da eben auch sich die Samthandschuhe anziehen muss und darf da nicht jetzt wie ein Elefant durch den Porzellanladen dann stolpern. Dann würde man ja sehr viel mehr kaputt machen und das würde dann ja letztendlich auch Ihren Ruf schädigen.
Ja, Sie hatten auch die Fernsehsendung angesprochen. Das ist für mich auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Und wenn nicht der Produzent so wäre, wie er wäre, nämlich sehr feinfühlig und sehr achtsam, also es läuft sehr achtsam durch die Welt, also das sieht man auch an seinen anderen Projekten, dann würde so eine Sendung auch nicht gehen, also mit mir.
Also das heißt, dann ist ein Kamerateam dabei, wenn Sie zusammenführen, wenn Sie sich auf die Reise begeben, wenn Sie zu den Archiven gehen, mit Mitarbeitern sprechen oder...
Ja, also er begleitet die Suche, ja, und auch den ersten Kontakt. Und da gibt es auch Suchen, die begleitet wurden bis zum gewissen Punkt und dann nicht weiter gedreht wurde, weil es einfach dann zu sehr den Kontakt vielleicht beeinflusst.
Negativ. Was verändert denn so eine Kamera, wenn sie dabei ist? Das ist ja wie ein extra Auge hinter ihrer Schulter.
Ja, es verändert eigentlich, dass diese Privatsphäre verletzt wird. Mhm. Also das ist schon eine sehr spezielle Situation. Und der Klient kann dem natürlich zustimmen, aber der, der gefunden wird, der hat diesen Prozess nicht durchlebt, sich damit auseinanderzusetzen. Will ich das nicht? Was sind die Konsequenzen für mich? Kann ich die tragen? Und das ist halt auch der Grund, warum halt einige Sachen gar nicht dann genutzt werden oder die Kamera gar nicht mit reinkommen darf, weil einfach derjenige, der gefunden ist, sagt, nee, also ich muss mich mit dem Thema erstmal befassen, aber bitte ohne Kamera. Und das gehört dann ja auch dazu. Das ist, dann wird dann auch dokumentiert.
Was auch richtig ist, denn es gibt keinen regelmäßigen Sendetermin, sonst würde ich den jetzt nennen, aber eben weil man nicht genau weiß, wer sagt wann zu, wie entwickeln sich Fälle, ist der Sendetermin immer so ein bisschen...
Ja, es ist so sporadisch.
Sporadisch, also, genau, das ist das richtige Wort. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, einige Menschen sind zur Adoption freigegeben worden und haben dann in späteren Jahren doch das Bedürfnis, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. Über diese Suchen würde ich ganz gerne mit Ihnen, der Menschenaufspürerin und Herkunftsberaterin, gleich reden. Susanne Panther ist unser Gast. Ich kenne meine leiblichen Eltern nicht. Dieser kurze Satz zeigt den Schmerz vieler Menschen, die vor vielen Jahren zur Adoption freigegeben wurden. Und beim Wunsch auf Familienzusammenführung kann eine Frau aus dem Taunus helfen. Susanne Panther nennt sich selbst Herkunftsberaterin und Menschenaufspürerin. Sie ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk mit diesem außergewöhnlichen Beruf. Und Susanne Panther, wir haben ja schon über Menschen gesprochen, die auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater sind. Wie ist das bei Kindern? Dann eigentlich, die adoptiert wurden?
In früheren Jahren wurde mit Adoption ganz anders umgegangen als heute. Heute ist ja die offene Adoption eigentlich gang und gäbe und dass also die Adoptiveltern den Kontakt zu den Herkunftseltern auch pflegen oder auf jeden Fall ermöglichen und dem Kind auch von Anfang an über diese biologische Besonderheit aufklären. Also, dass sie dem Kind sofort auf dem Wickeltisch schon sagen, dass es noch eine Bauchmama gibt.
Und jeder hat ja natürlich das Recht zu erfahren heute, was ist meine Herkunft, wer sind meine tatsächlich leiblichen Eltern. Was sind dann also die Motive der Kinder heute, um sich an sie zu wenden?
Die Kinder von damals sind heute in dem Alter, wo sie sich auf den Weg machen, das aufzuklären. Und die hatten nicht den Luxus, dass man ihnen das gleich gesagt hat. Die wurden adoptiert und denen wurden die Wurzeln direkt abgeschnitten. Und bei der Gelegenheit möchte ich direkt Werbung machen für noch ein anderes Buch. Das heißt nämlich Heilungsprozess für Adoptierte. Joe Soll ist der Autor und der hat das selber erlebt, ist Psychologe und hat das sehr gut aufgearbeitet. Und es ist so, die Kinder sind als Wunschkind in eine Familie gekommen, mussten dort diese Wunschkindrolle erfüllen, haben aber gar keine Ähnlichkeit mit ihren Eltern und den Geschwistern empfunden und gespürt und durften auch nicht fragen.
Wie eine Blackbox muss man sich das vorstellen, wie ein dunkler Kasten, den es nicht zu öffnen gilt.
Ja, genau. Und man hat nur Fragezeichen und manchmal ist es sogar so, dass die Adoptiveltern von den leiblichen Eltern gar kein gutes Bild hatten, weil, was weiß ich, da gab es dann vielleicht Drogenprobleme oder andere Sorgen, weil eine Frau, die ihr Kind nicht behalten kann, hat ja irgendein Problem gehabt. Und das wurde dann so oft kommuniziert, gar nicht so wertschätzend, sondern eher, dass das ja irgendwie wohl eine schreckliche Familie sein muss. Oder es wurde immer so ein unangenehmes Bild eigentlich gezeichnet von der leiblichen Mutter und Familie. Und das ist auch eine sehr große Belastung.
Und das heißt, Sie können sich heute gemeinsam mit den adoptierten Kindern, die eben keine Informationen hatten, wer die leiblichen Eltern sind, auf die Reise begeben. Und Sie bekommen die Antworten von den Ämtern. Warum werden Sie mit eingeschaltet? Denn die Adoptierten, wenn sie dann das volljährige Alter erreicht haben, könnten ja auch alleine auf die Ämter zugehen.
Ja, das können sie auf jeden Fall. Und sie können auch sich an die Adoptionsvermittlungsstellen wenden. Also das sind die Stellen, die auch kostenfrei dort helfen. Weil es ist natürlich, wenn man jetzt ganz alleine losgeht, hat man manchmal auch Beamte, die einfach nicht gut geschult sind. Und die verwechseln dann, dass ja Adoptierte gar nicht gesucht werden dürfen, weil Adoptierte dürfen von ihren Eltern nicht gesucht werden, aber Adoptierte selber dürfen die Eltern suchen. Und das ist für jemanden, der als Beamter mit 1000 Dingen zu tun hat, gar nicht so leicht zu unterscheiden und sagt dann vielleicht, nein, sie dürfen das nicht, obwohl es schon gedurft wird.
Und diese ganzen Kenntnisse haben Sie dann dabei, können beruhigen, können vermitteln. Und entsprechend dann Brücken bauen.
Ja, und auch fechten. Also ich fechte dann auch durch, dass der...
Ach, Sie sind gar nicht immer so nett, Frau Panther. Sie können auch anders. Jetzt packen Sie mal Ihr Besteck hier aus, ja?
Naja, also es gibt schon ziemlich, also nicht rüde Briefe, aber also damit kommt man nicht weiter. Also sehr sachliche. Und schon, aber auch da habe ich mich auch beraten lassen, mit sehr viel Paragraphen drin, Briefe.
Spielen die Adoptiveltern bei der Suche irgendeine Rolle, wenn sich das Adoptivkind auf den Weg macht?
Ja, die Adoptiveltern sind oft schon verstorben. Also viele waren wirklich dann in der Situation, dass sie auch erst so spät suchen, weil sie warten wollen, bis Mama und Papa verstorben sind, damit sie nicht in einen Loyalitätskonflikt geraten. Ist auch ein Ausdruck dieser fehlenden Beratung in den damaligen Zeiten.
Gut, das ist ja eine Seelenwunde, die dann langsam bleibt. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man sich auf die Reise macht, um das eigene Lebenspuzzle, so nennen Sie das dann ja auch, zu komplementieren. Ja, dass es wirklich kein Stück mehr fehlt und keine Antwort mehr fehlt. Aber wenn man oft so lange wartet, Sie haben gerade gesagt, es gäbe sonst einen Loyalitätskonflikt. Dann kann es natürlich auch sein, dass die leiblichen Eltern eben auch schon verstorben sind. Also dann kommt ja wieder eine Enttäuschung dazu.
Ja, das ist auch manchmal der Fall. Manchmal ist es aber auch gar nicht so eine große Enttäuschung, weil es schon bewusst ist, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die leiblichen Eltern nicht mehr leben. Aber es gibt dann auch noch die Möglichkeit, über ihr Leben und Wirken was zu erfahren. Zum Beispiel über Hinterbliebene, dass man einfach Geschwister noch hat, die man fragen kann. Wo war ich denn Thema? Was wusste die Familie von mir? Und hat die Mutter vielleicht auch mal von mir erzählt? Und auch Fotos sind sehr wichtig zu sehen.
Wenn das dann alles kommt, was passiert dann mit diesen Menschen? Sind sie dann noch dabei oder ist das dann der Rückzug ins Private?
Also es wird ja so puzzelmäßig zusammengesetzt und manchmal gibt es dann auch Phasen, wo ich diese, ich sag mal, Heilung irgendwie, ist es wirklich eine Heilung, manchmal auch dann erlebe. So eine Erleichterung und eine mehr Selbstbewusstsein, habe ich das Gefühl, gibt es auch den Menschen. Wenn es dann zum Wiedersehen kommt, also wenn die Gesuchten noch leben, dann bin ich meistens schon raus auch. Also ich habe auch natürlich den starken Wunsch, da noch dran zu bleiben und nachzufragen.
Aber wollen Sie wissen, wie es aussieht? Geht, wie so am Ende eines Films dann so ein bisschen, ja, ob es ein Happy End gibt oder eben nicht.
Genau, was danach geschah, weil wenn meine Arbeit zu Ende ist, dann fängt es ja eigentlich erst an. Und das frage ich aber meine Klienten auch, ob sie mir netterweise das auch nochmal mitteilen.
Sie baut Brücken, manchmal ist sie Wadenbeißerin oder einfach eine Spürnase. Sie ist einfühlsam und geduldig und sie kümmert sich um die Familiengeschichten, die eben nicht so geradlinig sind. Susanne Panther ist und bleibt mein Gast auch noch in der nächsten halben Stunde. Aus den Augen, doch im Herzen, wie sie Menschen zusammenbringt, die vom Schicksal getrennt wurden. So heißt das aktuelle Buch meines heutigen Gastes. Und das können adoptierte Kinder sein, die ihre leiblichen Eltern suchen, Söhne und Töchter, die ihren Vater kennenlernen wollen. Aber manchmal heißt der Auftrag an Susanne Panther einfach auch: Ich habe mich vor Jahren von meinem Partner getrennt und damals alle Brücken echt unglücklich abgebrochen und möchte nun wieder Kontakt aufnehmen. Ich möchte in Kontakt kommen, um mich vielleicht zu entschuldigen. Frau Panther, das sind dann ja aber Beziehungen, die schon, wie soll ich das sagen, über die schon viel Gras über die Konflikte eigentlich gewachsen ist, wo die Trennung also schon ein bisschen zurückliegt, oder?
Teilweise ist es wirklich sehr lange her. 20 Jahre ist mindestens die Zeit, die verstrichen ist, dass man da mich jetzt einschaltet, weil man gibt ja auch eine Stange Geld dafür aus und das macht man jetzt.
Warum? Also was muss das für ein Typ, was für eine Frau gewesen sein, dass man nochmal Geld ausgibt, um Kontakt zu haben? Irre.
Manchmal ist es Sorge, wie ist es eigentlich der Person gegangen? Wie ist die eigentlich weiter durchs Leben gegangen? Einfach so ein Interesse, weil man da doch irgendwie denjenigen gemocht hat. Und am seltensten ist es dieser Wunsch, Mensch, da könnte man noch mal was draus werden.
Also ach so, nicht so wie denkt, wir, wenn wir zum Klassentreffen gehen und denken, ah ja, mit dem Typen aus dem Sportkurs oder aus dem Mathekurs könnte man doch noch mal was anfangen, weil Nerds sind ja jetzt auch cool. So nicht. So ist das nicht gedacht, ja?
Sondern, ja, das ist also die seltenste Motivation. Also wenn wirklich so eine Suche erforderlich ist, dann sind das schon Fragen, die wirklich eher auch so mit einer Besorgtheit auch oft verbunden sind. Also habe ich so festgestellt.
Oder wie Sie gerade sagen, dem eine Verletzung vorausgegangen sind und man trägt dann wahrscheinlich doch Schuld und will das noch mal bereinigen. Aber viele sind im Internet unterwegs und suchen Partner und wenn sie sich dann treffen, dann googelt man doch auch denjenigen. Das ist aber irgendwie anders. Sie googeln ja nicht nur, sondern machen ja noch mehr.
Ja, also es sind bestimmt viele Menschen auch über die sozialen Medien auch zu finden und da werde ich auch nicht beauftragt. Ganz selten mal, dass jemand eine Adresse hat und sagt, machen Sie mal den Kontakt. Aber die Menschen sind ja schon auch nicht so sichtbar. Wenn also der Name allgemein ist und man hat einen Namen, der ein sogenannter Sammelname ist, dann ist das schon
was
nicht
ist ein
so
typischer
einfach.
Sammelname?
Maja Müller-Schulze.
Ach so.
Ja, das ist dann nicht so einfach, denjenigen zu finden. Über Google Bildersuche dann schon auch, aber manche sind gar nicht so öffentlich. Also ich wundere mich dann selber auch manchmal, wo ich denke, naja, den kann man doch jetzt hier gerade mal eben über Google finden, aber nee.
Spielt er vielleicht bei Bayern München? Nein, Müller. So, also das heißt, es ist eigentlich dieser Schlüssel der Scham, wenn ich das richtig verstehe, jemanden anders, in diesem Fall Sie, liebe Frau Panther, zu beauftragen, um den Korb, den man vielleicht doch nochmal bekommt, die Absage abzufedern?
Ja, oder auch zu vermindern die Gefahr, dass eine Absage kommt, weil es zeugt ja auch von einem gewissen, dass man sich Mühe gegeben hat, dass es einem nicht egal ist, dass man einfach auch demjenigen Zeit geben möchte, sich zu erklären.
Ist vielleicht aber auch ein bisschen spät, wenn man sich dann ein paar Jahre später meldet, ne? Aber es gibt ja immer Gründe, das wissen wir ja auch, wenn man nicht mehr ganz jung ist, da hat man sich einfach blöd verhalten und brauchte selber vielleicht Zeit, um zu erkennen, dass das nicht ganz in Ordnung war.
Ja, und ich bin ja ein großer Fan von Albert Einstein und das Thema Zeit hat mich schon immer interessiert, als Kind schon. Und ich habe ja gelernt, dass es Kronos und Kairos gibt. Mhm. Kronos ist ja die Zeit, die Tick-Tack macht und Kairos die gefühlte Zeit. Und im Kairos war es gerade eben bei vielen.
Es ist dann doch noch so präsent.
Ja.
Also Emotionen oder die Intensität von Emotionen, das merken Sie in Ihrer Arbeit, mindert sich nicht. Wird das eher sogar noch stärker vielleicht im Laufe der Jahre?
Ja, es gibt bestimmt Menschen, die das dann auch immer, wo es immer verstärkt wird. Dann werden die Bilder und die Briefe immer wieder angeguckt und dieses Fragezeichen wird immer größer und drängender.
Macht sich der Suchende oder die Suchende, das frage ich mich gerade, denn auch Gedanken darüber, dass wenn ich Kontakt aufnehme, kann man ja auch etwas zerstören, was bei dem anderen vielleicht gerade harmonisch läuft. Also vielleicht ist bei dem ja eine oder bei ihr eine emotionale Kruste gewachsen. Die Sache ist vergessen, was geschehen ist. Und dann wirbelt man wieder ganz viel auf, auch wenn der Brief in schönem Papier kommt.
Ja, also ich glaube, dass wenn ich da eingeschaltet werde, ist das schon ein Indiz dafür, dass derjenige sich darüber Gedanken macht. Mhm. Weil sonst könnte er ja auch wirklich übers Meldeamt, also dass das an der Suche scheitert.
Ich meine jetzt der, der angesprochen wird.
Ja.
Der lebt vielleicht in einer neuen harmonischen Beziehung, der denkt gar nicht mehr an das alte Chaos, der hat oder sie hat abgeschlossen.
Ja, ja. Das passiert bestimmt häufig. Also wenn jemand einen Brief von mir jetzt bekommen hat, also falls zufällig jemand im Sendegebiet ist, der einen Brief von mir bekommen hat. Das ist natürlich klar, das ist uns bewusst, dass es da sein kann, dass man einfach sagt, hey, das ist gut verheilt, da möchte ich bitte überhaupt nicht dran rühren. Dann einfach sagen. Das kann man natürlich einfach sagen. Ich lege auch sogar noch einen Fragebogen bei. Man braucht nur Nein ankreuzen und kann das dann zurückschicken. Also man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Man muss sich damit nicht befassen, wenn man das nicht möchte.
Okay, und wie oft wird Nein angekreuzt?
Selten, eigentlich selten. Wenn es passiert, dann ist es so.
Was kann ich noch ankreuzen?
Ich kann noch ankreuzen meine Kontaktdaten, weil es kann ja sein, dass man einen eifersüchtigen Ehemann hat und dann aber eine andere E-Mail-Adresse angibt. Ja, es ist passiert.
Gibt schon
alles.
Wieder Ärger.
Die Welt ist bunt, aber es ist tatsächlich auch schon passiert. Also man kann ankreuzen, unter welchen Kontaktdaten man kontaktiert werden möchte oder dass man einen Brief gerne weiterleiten möchte oder nochmal abwarten. Zeit braucht, also ich brauche noch Zeit und Nein.
Mhm. Auf wie vielen Hochzeiten von Klienten wurden Sie eigentlich schon eingeladen?
Erstaunlich wenige. Also ich würde gerne mal auf Hochzeiten, sind ja immer schön. Also Sie sind hartnäckig
und wenn es dann ein tolles Ergebnis gibt, alle finden sich wieder, die Paare, dann würde ich sie auf jeden Fall einladen.
Also ich habe das schon häufiger gehört, dass ich eingeladen werden soll. Das ist aber häufiger in 20 Jahren, vielleicht dreimal. Aber ich war noch nie auf einer Hochzeit.
So, das hören jetzt vielleicht einige und melden sich dann doch nochmal. Ist das der größte Brocken, sage ich jetzt mal, für Ihr Tätigkeitsfeld, die der verflossenen Liebe, oder gibt es noch ein anderes?
Der Hauptarbeitsbereich sind tatsächlich Familienangehörige, also Väter, Mütter, Geschwister, das sind eigentlich die Hauptarbeit.
Oh, dann müssen wir vielleicht doch gleich nochmal über Erbschaften reden, denn das ist ja auch immer ganz spannend.
Ja.
Sie bleiben mein Gast, liebe Frau Panther, und ich freue mich, dass Sie da sind. Aus den Augen, doch im Herzen, so heißt das Buch von Susanne Panther, erschienen bei Piper und der Untertitel »Wie ich Menschen zusammenbringe, die vom Schicksal getrennt wurden«. Und es geht natürlich um diesen Moment des Beginns der Suchreise. Ja, es gibt aber auch immer ein Ende. Das ist manchmal, haben wir heute im Laufe der Sendung festgestellt, befriedigend für beide Seiten. Es gibt wieder einen Kontakt. Man kann vielleicht emotionale Schmerzen nochmal aufarbeiten. Man kann sich entschuldigen. Man kann aufeinander zugehen. Man kann nochmal anknüpfen. Sie sind ein ganz wichtiger Faktor in diesem Lebenspuzzle für viele Menschen, um ihre Lebensgeschichte zu komplementieren. Und fast am Ende der Sendung möchte ich Sie doch nochmal fragen, was motiviert Menschen, Sie anzurufen?
Also sie sind von sich aus schon motiviert, dieses Thema zu lösen.
Mhm.
Und wenn sie davon erfahren, dass es so einen Dienst gibt, dann rufen sie mich an, weil sie das Thema gelöst haben möchten.
Wir haben über adoptierte Kinder gesprochen, über Kinder, Töchter und Söhne, die ihre Eltern suchen. oft sind es eben die leiblichen Väter über Paare. Ich kann mir auch vorstellen, nur mal theoretisch, irgendjemand hätte ein großes Vermögen und man sucht die Erben. Ist das ein Thema Ihrer Arbeit, Erbschaft?
Also Erbschaft ist immer wieder Thema. Allerdings nicht in dem Sinne, dass ich jemanden suchen soll, der ein großes Erbe bekommt. Kommt auch vor, sind auch Geschichten dazu im Buch. Aber für mich hat Erbschaft eher einen anderen Aspekt, nämlich wenn Geschwister einander suchen oder Väter gesucht werden, die schon verstorben sind, dann hoffe ich immer, dass es keine große Erbschaft gab, weil das oft ein Hinderungsgrund ist. Weil die Geschwister, die verblieben sind, dann denken, was kommt der jetzt, will der was erben und oh weia, und wir haben das Haus doch schon versoffen, so ungefähr. Nee, das nicht, aber es ist auf jeden Fall dann eine Hürde, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der eigentlich rechtlich erbberechtigt wäre. Und wenn da aber kein Erbe ist, ist es natürlich viel einfacher, die Verbindung herzustellen.
Und es gibt ja auch nochmal Profis, die sich mit Erbrecht nochmal anders beschäftigen als Sie.
Ja, also Erbenermittler ist ein eigener Beruf.
Wenn jemand zu Ihnen sagen würde, Frau Panther, Sie sind eine Privatdetektivin, was würden Sie dem antworten?
Also ich habe auch Anteile davon, also ich suche ja auch, aber es ist nur ein ganz kleiner Bereich. Also diese Privatdetektive suchen Menschen, die sich verstecken, das ist der eine Unterschied. Ich suche ja niemanden, der sich versteckt. Und der andere Unterschied ist, dass bei mir die Suche nur ein kleiner Teil der Arbeit ist.
Sie haben vorhin erwähnt, es ist auch ein bisschen eine journalistische Arbeit. Bei Journalisten ist häufig die Kontaktdatei ganz wichtig. Wo hat man jemanden, den man anrufen kann zu einem bestimmten Thema? Wie wichtig sind bei Ihnen Kontakte?
Für mich ist es auch sehr wichtig zu wissen, welches Amt hat Mitarbeiter, die so oder so sind. Also wer hilft gut? Wer gut hilft, der hat in meiner Datenbank, kriegt er ein Häkchen unter Engel. Also ich frage dann auch immer, darf ich bei Ihnen das markieren, dass wir Sie vielleicht für zukünftige Suchen nochmal fragen. Und das sind dann die Engel und die sind auch...
Kriegen die Weihnachten nochmal so ein extra Dankeschön?
Nein,
oder?
Das darf auf keinen Fall passieren.
Ach so, das darf ja nicht.
Ja, bei Beamten,
das ist
ganz
ja bei
schwierig.
Bestechung.
Genau.
Schokoladenbestechung.
Halt, ja, niemand. Ich hatte mal tatsächlich eine Flasche Wein habe ich mal verschickt. Da gab es
Nein, das
Ärger.
Darf man gar nicht.
Ja, da gab es richtig Ärger. Aber wir haben die auch zurückgenommen, die Flasche. Manche haben halt legen etwas, sagen wir mal, großzügiger aus, die Gesetze. Also, dass jemand über die Gesetze rübergeht, das passiert natürlich nicht. Aber wenn jemand sagt, ja gut, das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung muss natürlich auch für jemanden gelten, der das nicht nachweisen kann, dass der gesuchte Vater der Vater ist. Und das wird wirklich plausibel gemacht, dass es der Vater ist, durch einen Brief von der Mutter, wo drin steht, das ist der und der. Dann gibt es schon Menschen, die da bevorzugt angefragt werden.
Aber Sie müssen natürlich auch einem Klienten in die Augen schauen können und sagen, ich habe es nicht bei aller Professionalität und Erfahrung, die eben auch dazu kommen, nicht geschafft.
Ja, und das ist auch ein Produkt quasi, dass also derjenige, und das ist auch mein Anspruch, dass der eine Akte hat, wo er nach seinen Kindern das auch geben kann und sagen, wir haben wirklich versucht, meinen Vater zu finden, aber es ist nicht möglich. Guck, hier haben wir angefragt, da haben wir angefragt, hier haben wir angefragt, da haben wir angefragt. Gibt es noch irgendwas, wo man noch anfragen kann? Und das ist auch was, wo ich meine Klienten auch auffordere, wenn es doch noch eine Information gibt oder noch irgendwie so ein Geistesblitz, dass man das nochmal wieder aufgreifen kann.
Okay. Jetzt haben wir alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise immer wieder mit Behörden zu tun. Sie hauptberuflich eben auch. Gibt es eine besondere Sprache, wie man nett auf Beamten zugeht? Ist ja immer ein bisschen, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück. Und Sie brauchen ja Informationen.
Ja, ja. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die Sprache, gerade in Frankfurt interessanterweise, dass nicht so sich angeguckt wird, was bedeutet das eigentlich für denjenigen. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass ich mir auch überlege, was bedeutet das denn für diesen Beamten, der jetzt da sitzt und mit so einer Sache zu tun hat, aber noch 1000 andere Sachen zu tun hat. Und jetzt muss er sich darüber klar werden, ob das jetzt für den, wie wichtig ist das und was hat das jetzt mit dem Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu tun. Das ist ja auch kein Paragraph, der irgendwo steht, sondern das ist ein Verfassungsgerichtsurteil. Und da muss man ja auch erstmal abwägen und dann immer diese schutzwürdigen Belange der Betroffenen und Angst auch, dass man zur Rechenschaft gezogen wird für irgendeine Auskunft, die man gegeben hat. Also das muss man auch verstehen.
Ich danke Ihnen für diesen Einblick in diese doch sehr spannende Arbeit. Und ich glaube, unter vielen Dächern in unserem Land wabern solche Fragen eben herum, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Wo komme ich eigentlich her oder was ist mit dem und derjenigen passiert? Und ich danke Ihnen für das Gespräch hier im hr3 Sonntagstalk. Und wenn wir beide jetzt fertig sind, das Studio verlassen, kann man nachher sich den Podcast natürlich auch mal anhören, falls... Wir kennen keine Gründe, man diese Sendung verpasst haben sollte.
Vielen Dank, Frau Schäfer.
Liebe Frau Panther, danke schön. Schönen Sonntag Ihnen auch. Dankeschön.
HR3. Zu Hause in Hessen.